Etia Latoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Etia Latoga informiert. Und diesmal zu einem Thema, das so ein bisschen überraschend aufgekommen ist. Das hat sich auch nicht großartig vorher angebahnt. Und wenn ich mich recht entsinne, dann hat man in der Pressemitteilung des Bundesfinanzgerichtshofes in München auch gar nicht mal das Wort Hotellerie darin gelesen. Und dann kam die Urteilsbegründung einige Monate später und die Bombe platzte. Wir haben alle aus den Medien daraus gehört, der IHA hat berichtet, Markus Luthe hat einen tollen Blogbeitrag dazu geschrieben und der DEHOGA hat informiert und sieh da, plötzlich war der Aufruhr groß. Was ist da los bei uns im Erbrecht? Und genau dieser Frage wollen wir jetzt auf den Grund gehen und gefährliches Halbwissen vom Stammtisch verbannen, denn wie schon ein ehemaliger Dozent von mir zu sagen pflegte, ein Blick ins Gesetz schützt vor dummem Geschwätz. Und das wollen wir uns heute zu Gemüte führen. Ich freue mich sehr, dass heute mit dabei ist Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Deutschland, und Dietrich Loll, mein Kollege von Steuerrecht, der sich, wie der Name des Unternehmens schon sagt, primär mit steuerrechtlichen Dingen beschäftigt und auch im Erbrecht sehr bewandert ist. Hallo und herzlich willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Dietrich, wollen wir mal damit anfangen, mal ganz grundsätzlich Schenkung und Erbrecht in Deutschland, wie funktioniert das eigentlich? Also was ist da eigentlich die Ausgangssituation?
Ja, vielen Dank, Erich. Ja, die Ausgangssituation ist komplex. Es geht hier ums Erbschaftssteuergesetz, und wenn ich und beziehungsweise die Frau Hartges gleich was von Erbschaften oder Schenkungen erzählt, das ist synonym zu betrachten, weil alles im Erbschaftssteuergesetz geregelt ist, und darum wird es gleich auch in unserer Diskussion gehen. Aber du hast vollkommen recht, wir sollten uns mal ein bisschen rauszoomen, worum geht's eigentlich und wie funktioniert eigentlich unser Erbschaftssteuersystem. Es ist vom Grundsatz her so, dass jede Schenkung, jede Erbschaft erst einmal zu besteuern ist. Punkt. Dann gibt es natürlich Ausnahmen. Das kennen wir, wenn wir unserer Ehefrau, ihrem Mann was schenken wollen, haben wir einen Freibetrag von 500.000. Bei Kindern haben wir einen Freibetrag von 400.000. Es werden also Ausnahmen von diesem Grundsatz der Besteuerung gemacht. Und der Gesetzgeber hat sich auch irgendwann vor langer, langer Zeit mal gedacht, wenn wir Betriebe übertragen, dann sollten wir die doch mit Erbschaft oder Schenkungssteuer auch nicht belegen. Denn was passiert sonst, wenn ich die Steuer nicht zahlen kann? Da muss ich als Erbe oder Beschenkter wahrscheinlich den Betrieb verkaufen, Arbeitsplätze gehen verloren, und das will der Gesetzgeber nicht. Also eine Ausnahme zur Besteuerung ist, dass eigentlich die Übertragung von Betrieben teilweise oder vollständig steuerbefreit sein soll. So, dann hat sich der Gesetzgeber gedacht, naja, aber wir haben ja in so einem Betrieb auch Dinge, die dienen nicht unmittelbar dem Betrieb. Und da wollen wir eigentlich nicht, dass die auch von der Steuer befreit sind. Da sprechen wir unter anderem von dem sogenannten Verwaltungsvermögen. Darum wird es hier heute auch gehen. Ein Fall, um es ein bisschen plastisch zu machen, den ich auch in der Beratung letztens hatte, ein Hotel, das hat sich Kunstwerke an die Wände gehängt. Also nicht irgendwelche Prints, sondern wirklich im vierstelligen, fünfstelligen Bereich Kunstwerke. Und da sagt der Gesetzgeber, es mag ja sein, dass die Gäste extra in dieses Hotel kommen, um diese wertvollen Kunstwerke an den Wänden zu sehen und deshalb dann nur buchen. Aber für uns sind Kunstwerke Verwaltungsvermögen. Man muss dann also dieses Vermögen rausrechnen. Das wird nicht steuerbefreit übertragen werden können, sondern nur der Betrieb kann steuerbefreit übertragen werden können. Und das ist so das Grundprinzip, eigentlich alles zu besteuern. Es gibt Ausnahmen davon, eben wenn ich einen Betrieb übertrage, aber auch nicht alles vom Betrieb ist dann von der Schenkungs- oder Erbschaftssteuer befreit. Da werden Teile eben auch wieder ausgenommen.
Also das, was operativ dann für Arbeitsplätze und zukünftiges Einkommen, Mittelzufluss sorgt, das kann bleiben. So ein Kunstwerk an der Wand gehört dann da nicht dazu. Genau. Ingrid, was ist denn dann in München da entschieden worden, dass das so eskaliert ist?
Also in dem Fall, der diese große Verunsicherung in der Branche auslöst, ging es eigentlich um ein Parkhaus. Und dieses Parkhaus ist vom Bundesfinanzhof als Verwaltungsvermögen eingestuft worden. Verwaltungsvermögen, da gibt es einschlägige Kriterien, wie das definiert wird. Also beim Verwaltungsvermögen wird weitestgehend risikolos, so die Ausführungen, Rendite entzielt, es dient kaum der Schaffung von Arbeitsplätzen und hat auch keine volkswirtschaftliche Relevanz. Das ist hier nochmal ausgeführt, war aber auch in der Vergangenheit schon ein Kriterium bei der Debatte im Bundestag, als die Neuregelungen hier zum Betriebsvermögen gekommen sind, 2016. Und also weshalb sind denn Hotels da überhaupt jetzt von betroffen, fragen sich ja viele von dieser Entscheidung. Ja, der Kläger, also der Parkhauserbe, hat das vorgetragen, also hat den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend gemacht und hat die auf die entsprechenden Erbschaftssteuerrichtlinien aus 2019 verwiesen, wo also klargestellt wird, dass Beherbergungsbetriebe sehr wohl hier begünstigtes Vermögen sind, erbschaftssteuerrechtlich betrachtet. Und darauf haben sie sich berufen. Und dann hat der Bundesfinanzhof sich veranlasst gesehen, da mal grundlegend was klarzustellen. Und für mich als Juristin ist die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sie auch hier den Willen des Gesetzgebers ignoriert. Also es war ja sehr wohl was in der seinerzeitigen Begründung zum Gesetzentwurf drin und ja, und auch die Kriterien nicht sauber prüft. Ja, also ich sag mal, ein Hotel ist ja genau das Gegenteil. Also ein Hotel dient nicht der risikolosen Renditeerzielung. Ja, ein Hotel schafft Arbeitsplätze und ein Hotel hat eine große wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Relevanz, ja. Und also das ist wirklich verheerend, diese Entscheidung. Ich kann sie weder juristisch nachvollziehen, noch hier auch in der, ja, also mir fehlt da einfach die Sorgfalt in der Prüfung dieser Kriterien. Am Beispiel des Hotels, das wird sehr einfach, finde ich, hier festgestellt in dem Urteil. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ein kleiner Lichtblick in der Entscheidung ist jedoch der zweite Leitsatz. Also der Bundesfinanzhof sagt wohl sehr explizit, die Entscheidung des Gesetzgebers, bestimmte Nutzungsüberlassung von Grundstücken nicht als schädliches Verwaltungsvermögen zu qualifizieren, ist durch seinen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum gedeckt. Und das hat ja auch damals schon das Bundesverfassungsgericht 2014 ausgeführt. Also der Gesetzgeber kann sehr wohl hier Ausnahmen schaffen. Und also ich glaube, da gibt es gerade viel Verunsicherung. Es muss schnell Klarheit geschaffen werden, weil die Entscheidung trifft die Branche in einer Situation, wo sehr viele Familienunternehmen in Beherbergungsbetriebe vor der Frage der Nachfolge, wie regel ich es und so weiter, stehen. Und deswegen ist es notwendig, jetzt natürlich politisch aktiv zu werden. Dazu später gerne mehr.
Mhm. Dietrich, gibt es in diesem Urteil jetzt wirklich explizit die Einschränkung auf Hotels? Oder welche Fälle, was ist davon alles betroffen? Was ist das Merkmal? Woran kann ich als Erbe oder Erblasser merken, dass ich jetzt ganz genau aufpassen soll?
Also es sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beherbergungsbetriebe betroffen, also Hotels, Pensionen, Campingplätze sind explizit aufgeführt und auch Gaststätten, die Räume Dritten überlassen. Also das sind die explizit genannten Betriebe. Es spielt eine große Relevanz und du hast richtigerweise vorhin die Veröffentlichung erwähnt. Sie erfolgte aber erst am 27. Juni, die Urteilsveröffentlichung. Und mit der Pressemitteilung, also eine DIN-A4-Seite, und da ist mit keinem Wort Hotel erwähnt. Also nur der streitgegenständliche Fall des Parkhauses erwähnt, aber nicht Hotels. Wurden da erwähnt, obwohl die Ausführungen des Bundesfinanzhofs zu der ja, Vergleichbarkeit von Parkhaus und Hotels ja, einen breiten Raum in der Entscheidung einnehmen. Ja? Und es gibt ja wesentlich mehr Hotels, Beherbergungsbetriebe, 48.000 in Deutschland. Ja, aber gut, das ist Sache dann der Pressestelle des Bundesfinanzhofs. So, wir haben dann im Laufe des Juli über Steuerberater Kenntnis erlangt und sind dann auch sofort tätig geworden, weil das ist für unsere Branche, und das ist ja wirklich USP unserer Branche, die einzigartige Vielfalt, die gerade durch die familiengeführten Beherbergungsbetriebe auch sichergestellt wird. Und da muss die Unternehmensnachfolge gelingen und ist überhaupt nicht einsehbar, weshalb eine benachbarte Tischlerei erbschaftssteuerrechtlich begünstigt ist und das Hotel nicht. So, und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, dass wir auch sehr gute Argumente haben, hier erfolgreich etwas zu bewegen.
Ich komme nochmal auf die Frage der Betroffenheit zu. Das heißt, das Einzige, was Parkhäuser und Hotels wirklich gemeinsam haben, ist eine Fläche. Und wenn jetzt ein Erblasser oder ein Erbe in dieser Erbmasse Fläche drinnen hat. Vielleicht kannst du uns mal kurz zwei Beispiele skizzieren, wie das aussieht. Wer ist betroffen? Derjenige, der pachtet oder derjenige, der besitzt?
Also genau, zwei Beispiele sind vielleicht mal ganz gut. Also einmal würde ich den Hotelier nehmen, der das Hotel, die Flächen selbst im Eigentum hat und dann auch sein Hotel darin betreibt. Wir drei, ich denke auch die Zuhörer zu sehr, würden sagen, das ist ein Organismus, das ist das Hotel. Jetzt ist gesagt worden, für Erbschaft, Schenkungssteuerzwecke, also auch wenn ich jetzt schenken möchte, muss ich den eigentlichen Hotelbetrieb von den Flächen trennen. Und die Flächen, die sind jetzt was Schädliches. Der Wert der Flächen, der muss auf jeden Fall der Schenkungserbschaftssteuer unterworfen werden. Das kann nicht begünstigt übertragen werden. Das sagt uns jetzt der Bundesfinanzhof, obwohl es nicht darum ging, aber ziemlich explizit hier für unsere Hotels, Pensionen und dergleichen. Und nur der eigentliche Hotelbetrieb, der könnte noch begünstigt übertragen werden. Aber wir wissen, ne, also so ein Grundstück hat ja auch ein bisschen an Wert. Das kann richtig in der Kasse klingeln beim Finanzminister. Das ist eine wirklich blöde Situation. Die andere Situation, die wir oft bei Hotels haben, ist, ich pachte Flächen und betreibe darin mein Hotel, meine Gaststätte. Da bin ich befreit, hatte ich ja gerade gesagt, das ist der eigentliche Betrieb, dieses Betreiben. Das sollte befreit sein. Aber hier haben wir natürlich dann für den Verpächter, also derjenige, der vielleicht selbst vorher das Hotel betrieben hat, das jetzt den eigentlichen Betrieb weiterverpachtet, aber die Grundstücke noch bei sich hat, der kann diese Grundstücke nach diesem Urteil nicht mehr erbschaftsschenkungssteuerfrei übertragen. Und das ist ein echtes Dilemma.
Das heißt, dass der Bundesfinanzgerichtshof sagt, wir haben die Gesetze gelesen und wir können ja gar nicht anders entscheiden. Also das heißt, die berufen sich ja auf das, was der Gesetzgeber ihnen vorgibt und beurteilen das. Stimmt das? Können die wirklich nicht anders entscheiden? Das ist vielleicht der erste Teil der Frage an dich, Ingrid. Und der zweite Teil der Frage dann an dich, Dietrich. Wie sieht denn das die andere Seite, nämlich die Finanzverwaltung? Also Finanzverwaltung versus Finanzgerichtshof. Aber erst Ingrid, bitte.
Ja, also zunächst mal hätte der Bundesfinanzhof, glaube ich, anders entscheiden können. Er hätte stärker auch die Willensbildung des Deutschen Bundestages mit berücksichtigen müssen in der Begründung, wo auch nochmal auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen wird. Aber er sagt sehr klar, also für mich überraschend klar, der Gesetzgeber hat drei Ausnahmen gemacht, also die begünstigt sind. Da hat er eine Klarstellung vorgenommen. Das betrifft einmal die Überlassung von Wohnungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, dann Grundstücksteile zum Absatz von eigenen Erzeugnissen und Produkten im Rahmen von Lieferungsverträgen und Grundstücksteile zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Und da hätte der Gesetzgeber auch was für Hotels regeln können, wenn er es denn gewollt hätte. Also dem hat nicht ausgereicht der Verweis in der Begründung. So, aber sie hätten eigentlich stolpern müssen über die drei Kriterien, die für Verwaltungsvermögen gelten. Also um nochmal deutlich zu sagen, Verwaltungsvermögen ist dadurch gekennzeichnet, dass weitestgehend risikolosen Renditeerzielung dient, keine Schaffung von Arbeitsplätzen bewirkt und keine volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Und diese drei Kriterien, also die treffen ja auf unsere Beherbergungsbetriebe überhaupt nicht zu. So, und deswegen habe ich mich ja ziemlich aufgeregt, als ich das Urteil gelesen habe. Also wer hat denn da mal sauber subsumiert diese Kriterien, die für Verwaltungsvermögen zugrunde gelegt werden und ob die überhaupt im Ansatz auf die Hotellerie Anwendung finden können? Oder zumindest hätte ja auch der Bundesfinanzhof sagen können, diese Grundsatzfrage ist ja doch erheblicher Art. Es ist bekannt, dass im Beherbergungsgewerbe viele Familienbetriebe es gibt, dass unsere Entscheidung hat eine erhebliche Tragweite. Mhm. Wir legen diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vor. Auch das ist unterlegen. Ja? Und also das ist, man gibt selten Kritik an Entscheidungen der höchsten Gerichte in unserem Land, aber an der Stelle traue ich mich das. Und wie gesagt, die Finanzverwaltung hat das ja seinerzeit schon anders gesehen und auch eine entsprechende Klarstellung ja vorgenommen. Und aber wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, in dieser schwierigen Gemengelage, wir haben die Ampelregierung, wie kriegen wir hier schnellstmöglich ein Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt? Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, weil es muss eine Lösung her. Damit das gelingt, was in dieser Zeit mehr denn je vonnöten ist, dass die Unternehmer, die Eltern Planungssicherheit haben und auch die Kinder Planungssicherheit haben für ihre Entscheidung. Ich sage ja zur Nachfolge in Unternehmen. Ja, ich möchte unternehmerische Verantwortung übernehmen und das darf nicht beschwert werden durch diese Benachteiligung im Erbschaftssteuerrecht. Also deswegen drängt das Thema wirklich und wir geben da gerade alles, dass es schneller bewegt wird, aber es sind viele Akteure, die dazugehören.
Ingrid, super auf den Punkt gebracht. Dietrich, auf der anderen Seite, die Finanzverwaltung, Ingrid hat es gerade angedeutet, die sieht es ja an sich sogar anders als das oberste Finanzgerichtshof. Und vielleicht noch mal an der Stelle, der Fall ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern der hatte seinen Weg, beim Finanzgericht hat man nicht so viele Instanzen wie im Zivilrecht, aber der ist über Köln nach München gegangen. Also das ist schon die oberste Instanzrevision an der Stelle jetzt nicht drinnen, lediglich die Eskalation sozusagen an dem Verfassungsgerichtshof. Aber was könnte denn die Finanzverwaltung tun und wie sehen die den Fall?
Naja, für die ist der Fall bisher eigentlich klar gewesen. Die haben in den Erbschaftssteuerrichtlinien eindeutig gesagt, Hotels, Pensionen und Campingplätze, das ist nichts, was wir als Verwaltungsvermögen ansehen. Das kann eben wie ein Betrieb, weil wir das als Ganzes als Betrieb sehen, dann auch Erbschaft und Schenkungen steuerfrei übertragen werden. Die haben sich dabei auf, und das hatte Frau Hartges ja auch schon gesagt, auf die Gesetzesbegründung bezogen. Der Gesetzgeber hat es zwar nicht ins Gesetz direkt reingeschrieben, aber in der Begründung eindeutig gesagt, liebe Leute, das ist ja nicht nur das Überlassen von Flächen, ne, einer Miete, sondern da passiert ja noch ein bisschen mehr in einem Hotel. Das ist ein insgesamt Gewerbebetrieb, das müssen wir einheitlich sehen, das können wir nicht künstlich aufteilen. Und so sieht es im Augenblick noch die Finanzverwaltung. Natürlich müssen wir jetzt sehen, wenn die das Urteil ausgewertet haben, ob die ihre Meinung ganz schnell ändern.
Also es kann ja nicht Anwendungserlass kommen, der reicht aber nicht aus, um Rechtssicherheit zu schaffen. Und hier bei dem Thema brauchst du ja mittel- und langfristig Rechtssicherheit. Und das kann nur durch eine Gesetzesänderung passieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nicht Anwendungserlass können die relativ schnell machen, wenn sie sich verständigen, Bund, Länder. Aber das reicht nicht aus, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass natürlich wieder Fälle vom BFH landen werden und der Bundesfinanzhof wird dann wieder auf seine alte Entscheidung hier aus diesem Jahr verweisen und diese Grundsätze anwenden. Und also das ist schon sehr komplex und deswegen haben wir auch bereits Anfang August in aller Deutlichkeit hier nicht nur Bundesfinanzminister Christian Lindner und die federführenden Finanzhaushaltspolitiker angeschrieben, sondern insbesondere auch über die DEHOGA-Landesverbände alle Ministerpräsidenten, Finanzminister der Länder. Es liegen auch einige wenige Rückläufe vor, die auch durchaus Mut machen. Also auch in Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten, die ich jetzt in den Sommerferien hatte, wurde mir sehr viel Mut zugesprochen. Einige waren auch seinerzeit dabei und sagten halt auch, also nein, das hätten wir nie für möglich gehalten, also dass Beherbergungsbetriebe dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden. Und wird nicht einfach sein. In der Ampelregierung gibt es ja da durchaus unterschiedliche Vorstellungen von der steuerlichen, wie soll ich sagen, Belastbarkeit der Wirtschaft und aber wir werden alles dran setzen, hier auch über die DEHOGA-Landesverbände, über natürlich hier im Bundestag, Finanzausschuss und die Mitglieder des Finanzausschusses, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, dass wir hier ganz schnell Bewegung in die Sache bringen und sie den dringenden Handlungsbedarf auch anerkennen und im Idealfall dann auch in diesem Jahr eine gesetzliche Regelung kommt. Also das wäre mein größter Wunsch. Ich weiß, da bin ich sehr optimistisch unterwegs. Aber gut, wenn man sich keine Ziele setzt, kann man auch nichts erreichen. Und da sind wir dran, weil es wäre wirklich ein Wahnsinn. Wir haben ja auch schon auch in Medien, der FAZ war ein toller Kommentar, der auch verständnislos da kommentierte, wie das denn sein kann. Das wäre doch eine unglaubliche Ungleichbehandlung gegenüber vielen anderen mittelständischen Unternehmen. Und man muss auch wirklich sagen, wir in Deutschland sollen gerade stolz drauf sein, dass wir so einen leistungsfähigen Mittelstand haben, geprägt von Familienunternehmen, teilweise in 8., 9. Generation werden die Betriebe geführt. Und das kann nicht zerstört werden durch so eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Hier muss der Gesetzgeber handeln. Und zuversichtlich stimmt mich eigentlich der Hinweis auch des BFH im zweiten Leitsatz, dass eben der Gesetzgeber auch einen weiten Gestaltungsspielraum hat. Also der Gesetzgeber kann es machen und wir brauchen eine politische Mehrheit und die müssen wir jetzt organisieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit hier wieder Ruhe einkehrt in der Branche bei dieser ohnehin ja schon sehr komplexen Herausforderung, die Unternehmensnachfolge zu regeln.
Also Ingrid, ich glaube, die Branche ist bei dir da in guten Händen. Ich erinnere mich an die Laudatio von Peter Altmaier in Hamburg, wo er Ingrid attestiert hat, die gefürchtete fachliche Tiefe, die dann den einen oder anderen beeindruckt hat. Aber jetzt, wir wollen hier auch mal, sage ich mal, das Worst-Case-Szenario ins Auge fassen. Was passiert, wenn nichts passiert? Also Dietrich, was wäre dann das, was wir unseren Mandanten, unseren Hotelmandanten und Gastronomiemandanten raten müssten? Wie würden sie sich denn aufstellen müssen oder was könnte man denn, was wäre zu beachten, wenn jetzt das Schlimmste eintreten würde und sei es nur für 3, 5, 10 Jahre, was auch immer.
Ja, das Schlimmste hat Frau Hartges ja schon dargestellt. Also wenn jetzt jemand seinen Hotelbetrieb überträgt, das Finanzamt möchte das nicht als Erbschaftsschenkung steuerfrei ansehen, wir kommen zu den Finanzgerichten, werden wir auf jeden Fall genau bei diesem Senat landen, weil der eben für Erbschaften und Schenkungen zuständig ist. Und der hat ganz klar gemacht, wenn so ein Fall bei mir landet, dann werde ich ihn so entscheiden, wie wir es gerade dargestellt haben. Wir dürfen also im Augenblick ist tatsächlich die Situation sehr verfahren. Wenn wir dem Bundesfinanzhof folgen, dann haben wir ein Problem. Eben die Flächen, die würden besteuert werden. Im Augenblick haben wir noch die Erbschaftssteuerrichtlinie des Finanzamtes. Man könnte also im Zusammenwirken mit dem Finanzamt schon noch sagen, ne, das steht bei euch in den Richtlinien. Ich halte mich daran, das Ganze muss erbschaftssteuerfrei übertragen werden. Das kann man noch machen. Aber ob das wirklich eben anerkannt wird, Frau Hartges hat das auch angedeutet, ob sich das Finanzamt noch daran gebunden fühlt, wie rechtssicher ist das, das ist im Augenblick wirklich schwierig. Und wir werden jetzt gemeinsam, auch als Steuerberater natürlich versuchen müssen, irgendwelche Lösungen dann individuell zu finden, wie wir dann um eine Besteuerung rumkommen. Aber den goldenen Weg gibt es noch nicht.
Gut. Naja, vor allem ist es auch schwierig, wenn man vom Steuerberater dann beraten wird, unter Verweis eben auf die Erbschaftssteuerrichtlinie, aber es wird ja auch vorausgesetzt, dass natürlich ein qualifizierter Steuerberater, wie ihr seid, dass der solche Grundsatzurteile des Bundesfinanzhofs kennt. Und das ist schon sehr risikenreich, jetzt in der Situation da zu handeln. Und ich glaube, es ist unerlässlich, dass hier schnellstmöglich gesetzgeberisch gehandelt wird. Ja, also die Länder, wir haben von zwei Ländern durchaus schon also positive Rückmeldungen. Bayern, klar, auch sehr stark aufgestellt, nicht nur in unserer Branche, mit vielen Familienbetrieben, die auch für die Vielfalt und Leistungsstärke der bayerischen Wirtschaft stehen. Also da klare Zusage, wir machen uns stark dafür, dass da diesem Urteil abgeholfen wird, dass die Unternehmen Planungssicherheit bekommen. Habe auch mit verschiedenen Unionsabgeordneten hier im Bundestag gesprochen, auch FDP schon und auch aus Niedersachsen SPD-geführte Landesregierung auch Unverständnis, verweist auf die Erbschaftssteuerrichtlinie. Und aber es bedarf halt noch einer Prüfung. So, das sind jetzt so erste Reaktionen aus der Politik, die wir bekommen haben. Und ich denke, wir müssen jetzt, ja, der Bundestag kommt ja auch bald wieder hier in Berlin zusammen. Und ich denke, jeder Unternehmer, der aktuell mit der Frage der Unternehmensnachfolge jetzt befasst ist und von seinem Steuerberater diese Informationen bekommt zu diesem Urteil oder in der FAZ den Beitrag gelesen hat, unseren Dehuga-Kompakt-Newsletter oder von Landesverbänden die Informationen, der ist sehr gut beraten. Und ich meine, das ist ja das große Glück in unserer Branche. Die Politik kommt auch in unsere Betriebe, ja, den Bundestagsabgeordneten vor Ort mal anzusprechen und zu sagen, hier, da gibt es Handlungsbedarf. Bin vom Verband informiert worden über diese Entscheidung. Das ist ja ganz fatal für die Unternehmensnachfolge. Wie soll ich jetzt noch meinem Sohn, meiner Tochter Lust auf die Nachfolge machen? Das ist nicht leistbar, diese Beschwerde mit Steuern, und es ist auch nicht gerecht gegenüber meinen Kollegen aus anderen Branchen hier, Handwerk etc. Und da muss gehandelt werden. Also authentisch, persönlich die Betroffenheit deutlich machen, aber da werden wir sicherlich dann zeitnah auch nochmal Informationen in die Branche entlassen. Aber das muss die Politik wirklich in der Bandbreite erreichen, im Idealfall eben wirklich von den Familienbetrieben, Hotels, Pensionen, Campingplätze. Da hatte ich auch schon Kontakt mit dem Präsidenten des Campingverbandes aufgenommen und Campingplatzverbandes, glaube ich, heißt es richtig. Und dass wir da auch Verbündete finden. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank, Ingrid, für deine Zeit, für die Zuversicht und den Appell, jeder kann was tun. Das ist Demokratie, das ist unsere Ordnung. Und wir können, wenn auch solche erstaunlichen Dinge passieren wie in diesem Fall, gibt es immer noch Wege und Möglichkeiten, das auf demokratischen Weg zu lösen. Ein Schimpfen auf die da oben hilft keinem weiter. Also da der Appell, ich hänge mich da gerne mit dran. Es kann jeder was tun. Es kann jeder seinen Abgeordneten ansprechen und sagen, so passt mal auf. Und dass das funktioniert, hat man ja auch in vergangenen Krisen schon gesehen. Vielen herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit, für das Engagement, für die Bereitschaft, heute hier Rede und Antwort zu stehen. Wenn es wieder etwas zu berichten gibt, sind wir natürlich wieder auf Sendung und wir wünschen allen Unternehmen da draußen eine glückliche, glückvolle und erfolgreiche Unternehmensnachfolge und natürlich wie immer super Umsätze. Macht's gut und schöne Grüße aus Berlin.
Das war ETH Latoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.